Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Markus-Evangelium Kapitel 7, Abvers 24. Ich lese uns aber ab Vers 1, damit wir den Zusammenhang nochmal besser verstehen. Also Markus Kapitel 7, Abvers 1, der Predigtext sind dann die Verse 24 bis 30. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und auch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf, und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die alles entscheidende Frage im Leben eines jeden Menschen ist, wie schaffe ich es, vor Gott bestehen zu können? Oder ich sage es anders, wie schaffe ich es, ein Leben zu führen, das Gott mich belohnt und nach meinem Tod mich bei sich sein lässt? Es hat schon immer zwei Gruppen in dieser Welt gegeben von Menschen, die diese Frage ganz unterschiedlich beantwortet haben. Die einen haben sich für die Antwort aus den unterschiedlichsten Gründen nicht interessiert. Entweder glauben sie gar nicht an Gott, oder sie denken, die Frage ist im Grunde nicht wichtig. Manche Menschen von diesen Leuten erkennen zwar, dass sie nicht so leben, wie Gott das will, aber sie sehen das im Grunde nicht als großes Problem an. Friedrich der Große sagte einmal, Gott wird schon vergeben, das ist ja sein Beruf. Und ich habe das ungute Gefühl, dass das die Einstellung der meisten Menschen heute in Deutschland ist. Vielleicht würden sie das nie so sagen. Aber mit ihrem Leben sagen sie genau das aus. Und das ist die eine Gruppe, das sind die Uninteressierten, wenn es um Gott geht. Und dann gibt es da noch die zweite Gruppe. Das sind Menschen, die ganz fest an irgendeinen Gott oder an eine höhere Macht oder an eine Religion glauben. Und sie beschließen, ich strenge mich an, um Gott zu gefallen. Ich strenge mich an mit allem, was ich habe. Und auch das kann natürlich die unterschiedlichsten Formen annehmen. Menschen, die so denken, gibt es in jeder Religion. Sie denken, Gott ist im Grunde hart und das Ziel des Lebens zu erreichen, das ist auch hart und deswegen muss ich mich anstrengen. Manche verletzen sich sogar selbst. Sie denken, ich muss kämpfen, um zu Gott kommen zu können oder um das Ziel meines Lebens zu erreichen. Nehmen wir die fernöstlichen Religionen. Sie haben das Ziel, endlich eins mit allem zu sein, und strengen sich dafür an. Die zweite Gruppe, das sind die Angestrengten. Heute kennen wir aus unserem Umfeld hier in Deutschland eher die erste Gruppe. Der Großteil der Leute, die uns in der Schule oder auf der Arbeit, im Studium oder im Supermarkt begegnen, die sind an Gott nicht besonders interessiert. Aber damals in Israel zur Zeit von Jesus, da war das durchaus anders. Zwar gab es auch dort Menschen, für die jüdische Tradition zwar schön war, aber die eigentlich für sie keine wirkliche Bedeutung hatte, wenn es jetzt um das Leben nach dem Tod ging oder so. Aber daneben gab es eben auch eine ganz große Zahl von Menschen und vor allem gab es die Pharisäer, mit denen wir uns ausführlich in den letzten beiden Predigten des Markus-Evangeliums beschäftigt haben. Die Pharisäer wollten durch eigene Anstrengung zu Gott kommen. Sie gehörten eindeutig zu der zweiten Gruppe von Menschen, wie ich sie eben beschrieben habe. Und für uns Mitteleuropäer heute im 21. Jahrhundert, da klingt das irgendwie komisch oder seltsam, wie sie sich anstrengten. Und es erinnert uns am ehesten vielleicht an Moslems, die irgendwo die Scharia einführen wollen. Aber diese Menschen haben Gott und seine Gebote sehr ernst genommen. Das sollten wir erstmal festhalten. Das Problem war, sie haben dabei den falschen Weg gewählt. Sie sind davon ausgegangen, dass sie durch das Halten von äußerlichen Geboten, von Waschungen und ähnlichem Gott gefallen könnten. Sie legten einen großen Wert auf selbstgemachte Gebote, die sie in der Überlieferung der Alten aufgeschrieben hatten, die sie sich eben zu einem größten Teil selbst erfunden hatten. Wie kann ein Mensch vor Gott bestehen, so wie die Pharisäer? Das ist die wichtigste Frage für jeden Menschen. Und es ist so tragisch, dass ein Großteil der Menschen in unserem Land diese Frage gar nicht mehr stellt. Vor 500 Jahren hatte Luther diese Frage gestellt. Und ähnlich wie die Pharisäer strengte er sich als Mönch enorm an. Und er kam doch zu dem Schluss, es reicht nicht, ich schaffe es nicht. Paulus war, als er noch Saulus hieß, ein Pharisäer gewesen. Er hatte alle Zeit und alles Geld investiert, um sich selbst vor Gott akzeptabel zu machen. Und im Rückblick musste er feststellen, dass alle seine Bemühungen ihn zwar selbstgerecht gemacht hatten, aber vor Gott nichts bewirken konnten. Und eben auch die Pharisäer zur Zeit von Jesus waren felsenfest davon überzeugt, dass sie mit ihren Anstrengungen den Weg zu Gott gefunden hatten. Sie hatten ihrer Meinung nach zwei Trümpfe in der Hand, mit denen sie vor Gott bestehen konnten. Zwei Trümpfe, die sie besser machten als alle anderen Menschen um sie herum. Erstens sagten sie sich, wir stammen von Abraham ab und sind damit Teil von Gottes erwähltem Volk und damit kann uns nichts passieren. Gott hat uns versprochen, uns niemals zu verlassen und damit sind wir automatisch sicher. Und der andere Trumpf, den sie eben in der Hand hatten, das waren ihre eigenen Regeln, an die sie sich genauestens hielten. Und dann kam Jesus. Jesus kam in ihre schöne religiöse Herrlichkeit, die eigentlich gar keine war. und er zerstörte ihr Bild. Im Prinzip machte er ihnen immer und immer wieder deutlich, egal was ihr tut, es reicht nicht, um vor Gott zu bestehen. Ihr braucht einen, der für euch vor Gott besteht. Und in Markus 7, in den Versen vor unserem Predigttext, da lesen wir das in aller Ausführlichkeit. Die Pharisäer hatten genaueste Bestimmungen zum Thema Waschungen. Und dahinter stand die Überzeugung, wenn wir uns immer wieder waschen, und zwar nicht irgendwie, sondern als religiöses Ritual, dann wird Gott uns gut finden. Ihre These war, Gott geht es um äußerliche Reinheit. Jesus hält dagegen, äußerliche rituelle Reinheit ist schön und gut. Aber was vor Gott zählt, ist das Herz eines Menschen. Und dann bringt Jesus die schlechte Nachricht. Das Herz bei jedem Menschen ist böse. Ich lese nochmal Kapitel 7, die Verse 20 bis 23. Jesus sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und jetzt? Wenn nicht mal die Pharisäer mit allen ihren Regeln vor Gott bestehen können, wer kann denn dann vor Gott bestehen? Alle Regeln helfen nichts, alle menschengemachten Gebote helfen nichts, alle Anstrengung hilft nichts. Gibt es Hoffnung? Ja, die gibt es. Jesus ist gekommen, um den Menschen diese Hoffnung zu geben. Und deswegen nimmt er nach diesem Gespräch mit den Pharisäern seine Jünger und geht mit ihnen nach Norden, raus aus Israel in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und dort in Tyrus und Sidon traf er eine Frau. Und wie es scheint, trifft er sie zufällig, beziehungsweise sie sucht ihn, aber er hat es nicht geplant. Und doch denke ich, dass bei Jesus nichts durch Zufall geschieht. Ich bin davon überzeugt. Er ist dorthin gegangen, um sie absichtlich zu treffen und um anhand von dieser Frau seinen Jüngern zu zeigen, wie ein Mensch denn jetzt vor Gott bestehen kann. Vorher hatte er ihnen verseweise vor den Pharisäern gezeigt, wie es nicht funktioniert. Und bei dieser Frau zeigt er ihnen jetzt, wie es funktioniert, wie man vor Gott bestehen kann. Und so ist das Thema der Predigt heute, wie kann ein Mensch vor Gott bestehen? Ich habe drei Punkte. Erstens, indem er zuerst Gott sucht. Mensch kann vor Gott bestehen, indem er zuerst Gott sucht. Die Verse 24 bis 26. Dann zweitens, indem er Gottes Urteil über seinem Leben zustimmt. Das sind die Verse 27 und 28a. Und drittens, ein Mensch kann vor Gott bestehen, indem er Gott um Gnade bittet. Die Verse 28b bis 30. Und ich beginne mit dem ersten Punkt. Ein Mensch kann vor Gott bestehen, indem er Gott sucht. Und ich lese nochmal die Verse 24 bis 26. Und er, also Jesus, brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Jesus hatte den Pharisäern deutlich gemacht, dass sie auf dem falschen Weg waren. Und jetzt war er mit seinen Jüngern eben auf dem Weg nach Tyrus und Sidon. Wir lesen das in Vers 24. Und wie ich eben schon gesagt habe, waren Tyrus und Sidon eben nicht mehr in Israel. Dort lebten zu einem großen Teil Menschen, die keine Juden waren und somit auch nicht zum Volk Gottes gehörten. Und dort in der Gegend von Tyrus und Sidon ging er in ein Haus. In der Schlachter 2000 steht, dass er in das Haus ging, aber eindeutig besser ist hier die Übersetzung, er ging in ein Haus. Das macht erstens deutlich mehr Sinn im Zusammenhang des Kapitels, denn wir würden uns ja fragen, in welches Haus ging er? Und andererseits haben fast alle griechischen Handschriften dieses Textabschnitts hier ein Haus und nicht das Haus stehen. Jesus hatte seine Jünger dabei und mit dieser Reise dürfte er sie überrascht haben. Erinnert euch, dass die Pharisäer sehr um ihre Reinheit besorgt waren. Die Gegend von Tyros und Sidon war aus ihrer Sicht unreines Gebiet, weil dort fast nur Nichtjuden lebten. Aber Jesus ging direkt dorthin. Und er ging nicht nur in ein heidnisches, also in ein unreines Gebiet, er ging auch in ein Haus. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er dort mit den Menschen, die dort in Tyros und Sidon lebten, Gemeinschaft hatte und vielleicht sogar mit ihnen zusammen aß. Für die Pharisäer ging das alles überhaupt nicht. Und auch die Jünger dürften wahrscheinlich ein ungutes Bauchgefühl dabei gehabt haben. Was macht Jesus denn jetzt schon wieder? Aber darin liegt die erste Lektion für die Jünger und für alle Juden und auch für uns. Die Grenze zwischen Reinheit und Unreinheit ist nicht, ob der eine in Israel lebt, also rein ist, und der andere außerhalb von Israel lebt, also unrein ist. Die Grenze ist auch nicht zwischen dem einen, der sich vor dem Essen die Hände wäscht, und dem anderen, der das nicht tut. Rein ist der, der ein reines Herz hat, egal ob er in Tyros lebt oder in Jerusalem. Egal, ob sein leiblicher Ur-Ur-Ur-Uropa Abraham ist oder nicht. Das hatte Jesus den Pharisäern erklärt. Und das lebte er den Jüngern hier vor. Plötzlich saßen sie in einer heidnischen, unreinen Gegend, in einem Haus. Und es schien irgendwie ganz normal zu sein. Jesus wollte den Jüngern also einerseits etwas beibringen. Und außerdem wollte er wohl mal seine Ruhe haben. Denn wir lesen hier, er wollte nicht, dass jemand erfuhr, dass er dort war. Viele Leute waren ihm dauerhaft gefolgt. Irgendwann waren es über 5000 gewesen. Wir haben das gelesen bei der Speisung der 5000. Und viele von denen, die ihm gefolgt waren, die waren ihm nicht gefolgt, weil sie so interessiert waren an dem, was er zu sagen hatte oder unbedingt das Evangelium hören wollten. Viele waren ihm gefolgt, weil sie eine Sache haben wollten, nämlich Wunder zu sehen und Sensationen. Und das wollte Jesus nicht weiter fördern. Und vielleicht war das auch ein weiterer Grund, warum er Israel verlassen hatte. Auf jeden Fall wird ziemlich schnell deutlich, dass Jesus zwar verborgen bleiben wollte, es aber nicht schaffte. Ende von Vers 24. Selbst in Tyros und Sidon hatten sie von ihm gehört. Und ganz besonders für eine Person war Jesus die große Hoffnung. Es gab dort eine Frau, die eine kranke Tochter hatte. Und diese Tochter war von einem unreinen Geist besessen, also einem Dämon, einem Engel Satans. Wie sich das jetzt genau in der Praxis bei dieser Tochter äußerte, das wissen wir nicht genau. Aber es ist anzunehmen, dass es für die Familie ein riesengroßes Problem darstellte. Wir Menschen sind im Ebenbild Gottes erschaffen und die Bibel macht immer wieder deutlich, wenn ein Mensch einen solchen Dämon, einen solchen unreinen Geist hat, dann versucht dieser Dämon genau dieses Ebenbild Gottes im Menschen zu zerstören. Menschen, die einen Dämon haben, sie verlieren alles. Ihr Schamgefühl, die Angst vor dem Tod, jede Fähigkeit, soziale Kontakte zu haben. Sie schreien oft unkontrolliert herum, schlagen um sich. Und sie sind für ihre Familien dadurch nicht nur enorm anstrengend, sondern auch erniedrigend. Oftmals hielten es Familien mit ihren besessenen Familienangehörigen nicht mehr aus und schickten sie weg. Vielleicht auch, weil sie das Gerede und die Blicke der Nachbarn nicht mehr ertragen konnten. Aber hier war diese besessene Person nicht irgendjemand Erwachsenes, den man einfach wegschicken konnte, sondern hier war es ein kleines Mädchen. Die Frau war verzweifelt. Und da hörte sie, dass dieser jüdische Wunderheiler, von dem jetzt alle redeten, in ihrer Gegend war. Sie wusste eins, sie musste zu ihm hingehen. Und das tat sie auch. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt eine berühmte Person treffen, die ihr bewundert, aus irgendeinem Grund. Sei es ein Sportler, ein Politiker, ein Schauspieler, ein Sänger oder wer auch immer. Ihr erfahrt, dass diese Person in eure Gegend kommt und ihr überlegt euch, es einfach mal zu probieren. Ich fahre einfach mal hin, ich versuche ihn irgendwie anzusprechen und vielleicht ist er oder sie ja gut drauf, und redet ein paar Zeilen mit mir. Es ist vielleicht unwahrscheinlich, aber versuchen kann man es ja mal. Wie würdet ihr euch darauf vorbereiten? Ich nehme mal an, ihr würdet versuchen, geeignete Kleidung rauszusuchen, irgendwie Dinge, die dieser Person gefallen könnten. Ihr versucht euch so zu geben, wenn ihr sie dann trefft oder seht, dass diese Person möglichst gut von euch denkt. Ihr versucht, eure beste Seite zu präsentieren. Wahrscheinlich hätte das diese Frau hier auch am liebsten so gemacht, als sie zu Jesus kam. Das Problem war, sie hatte überhaupt nichts, um bei Jesus Eindruck zu machen. Sie wusste, dass er ein Jude war, sogar ein jüdischer Lehrer. Regel Nummer 1, und das wussten auch die Leute in Tyrus und Sidon: Willst du von einem jüdischen Lehrer beachtet werden, dann musst du selbst Jude sein. Regel Nummer 2, willst du von einem jüdischen Lehrer beachtet werden, dann musst du ein Mann sein. Regel Nummer 3, willst du von einem jüdischen Lehrer beachtet werden, dann solltest du nicht gerade ein dämonenbesessenes Kind zu Hause haben. Nun war die Frau logischerweise kein Mann. Und sie hatte so ein besessenes Kind zu Hause und sie war vor allem keine Jüdin. Sie war aus Syrophönizien gebürtig, wie wir hier lesen, also die Gegend um die Städte Tyrus und Sidon herum. Das war die Heimat des Gottes Baal. Und wie sich dort die Fürsten gaben, das haben wir eben im Propheten Hesekiel gelesen. Dort lebten Menschen, die Feinde des Volkes Gottes waren und die vor allem Feinde Gottes waren. Und in Vers 27 lesen wir dann außerdem, dass sie eine Griechin war. Sie stand also gleichzeitig außerdem noch für die griechisch-römische Kultur, die die Juden so sehr hassten, weil sie von denen gebracht worden war, die ihr Land besetzt hielten. Kurz zusammengefasst, die Frau hatte rein gar nichts, mit dem sie vor Jesus Eindruck hätte schinden können. Und trotzdem entschied sie sich, zu Jesus zu kommen. Und ich glaube, das ist das Wunderschöne an dieser Geschichte. Sie hatte nicht mal einen Strohhalm, an den sie sich klammern konnte, aber sie hatte auch nichts zu verlieren. Sie wusste, dieser Jesus ist meine einzige Hoffnung. Und deswegen komme ich mit meinen leeren Händen zu ihm. Und seht ihr dabei, wie sie so ganz anders handelt als die Pharisäer? Die Pharisäer bildeten sich etwas ein auf ihre Taten. Sie bildeten sich etwas ein auf ihre Werke, auf ihre selbstgemachten Regeln, auf ihre Reinheit. Sie diskutierten, sie wussten alles besser als Jesus, sie motzten, sie beschwerten sich, sie machten Pläne, um Jesus zu töten. Aber hinter all dem lag ihr größtes Problem. Sie bildeten sich ein, irgendetwas in ihren Händen zu haben. Sie bildeten sich ein, vor Gott rein zu sein, aber sie waren es nicht. Und auch die Frau war es nicht. Aber sie wusste es, im Unterschied zu den Pharisäern. Und deswegen kam sie zu Jesus und bat ihn, dass er ihre Tochter doch gesund machen würde. Sie suchte ihn und sie brachte nicht irgendetwas vor, nach dem Motto, ich habe hier irgendetwas, ich könnte es dir geben. Sie hatte nichts. Sie suchte ihn einfach nur. Und das war ihre erste und einzige Verantwortung, die sie als Mensch hatte. Wo suchen Menschen nicht heute alles Hilfe bei den Problemen ihres Lebens? Bei Therapeuten, beim Yoga, im Geld, durch Essen oder im Fußball oder bei vielem mehr. Wahre Hilfe gibt es auch heute, 2000 Jahre später, nur bei Jesus. Und deswegen rufe ich auch heute Morgen euch auf, zu Jesus zu laufen. Leere Hände hast du sowieso, egal was für ein frommer Mensch du bist oder für wie fromm du dich gerade hältst. Leere Hände hast du unabhängig davon, ob du Jesus schon als deinen Herrn und Erlöser kennst oder noch nicht. Komm zu ihm, wie diese Frau mit leeren Händen, und bitte ihn um seine Gnade. Und wenn du dann zu ihm gekommen bist, dann wirst du feststellen, im Grunde hat er dich schon vorher gesucht. Das ist das Wunderbare am Evangelium. Auch wenn wir aufgerufen sind, zu Jesus zu kommen und diese Verantwortung haben, ist die Richtung des Evangeliums immer, Gott kommt zu uns Menschen. Ich habe eben schon gesagt, dass Jesus in seinem ganzen Dienst nichts ohne Plan und Absicht tat. Und wir wissen nicht genau, was der Hauptgrund war, warum er jetzt nach Tyrus und Sidon ging. Aber ein Grund war auf jeden Fall, dass er genau diese Frau treffen wollte. Was sollen wir als nächstes tun, wenn wir dann zu Gott gekommen sind mit unseren leeren Händen? Das ist die nächste Frage und sie bringt uns zum zweiten Punkt. Zweitens, ein Mensch kann vor Gott bestehen, indem er Gottes Urteil über seinem Leben zustimmt. Und ich lese nochmal die Verse 27 und 28a. Aber Jesus sprach zu ihr: Lasst zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr. Die Frau kommt also zu Jesus. Matthäus berichtet uns in seinem Parallelbericht einiges aus dieser Begebenheit, was wir bei Markus nicht lesen. Unter anderem erfahren wir von ihm, was die Frau rief, während sie verzweifelt Jesus und seinen Jüngern hinterherrannte. Erbarme dich über mich, Herr, meine Tochter ist schlimm besessen. Matthäus berichtet uns auch, was dann geschah. Die Jünger waren nämlich schnell genervt von der Frau und forderten Jesus auf, die Frau wegzuschicken. Was tut Jesus? Ich persönlich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er das tut, was er in solchen Situationen öfters getan hat. Jesus nahm in solchen Situationen öfters die Jünger und erklärte ihnen, dass sie nicht so lieblos sein sollen. Wir lesen oft in den Evangelien von Begebenheiten, wo die Jünger nicht wollen, dass Jesus sich erbarmt. Und Jesus nimmt dann die Jünger immer wieder und tadelt sie. Zum Beispiel bei der Geschichte mit den Kindern, als er die segnet. Aber hier reagiert Jesus ganz anders. Anstatt die Jünger zu tadeln, wendet er sich direkt an die Frau und erzählt ihr im Grunde ein kurzes Gleichnis. Vers 27: Lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Auch wenn man das Gleichnis vielleicht nicht beim ersten Lesen versteht, wird man feststellen, Jesus lehnt die Bitte der Frau ab. Komisch, oder? So kennen wir Jesus doch eigentlich gar nicht. Aber bevor wir auf die Frage eingehen, warum er das tut, beschäftigen wir uns erstmal mit dem Gleichnis selbst. Was sagt Jesus eigentlich hier? In Johannes 6 lesen wir, dass Jesus nach der Speisung der 5000 Menschen von sich selbst sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Und ein ähnliches Bild verwendet er auch hier. Seine Botschaft, das Evangelium und seine Heilungen sind das Brot in diesem Gleichnis. Aber dieses Brot ist eben nicht für alle da. Brot gibt es nur für die Kinder am Tisch, nicht für die Hunde. Mit den Kindern meint Jesus hier die Juden, also das Volk Israel. Zu denen ist er gekommen, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Und das heißt auch, er ist nicht zu den Hunden gekommen. Jesus bezeichnet hier alle anderen als die Hunde. Ob man damals Römer, ob man Grieche war, ob Ägypter, ob Syrophönizier oder Germane, alle diese Menschen sind in diesem Gleichnis Hunde, weil sie nicht zu Gottes Volk gehören. Und Jesus sagt hier: Zu denen bin ich nicht gesandt. Ist er damit nicht ein bisschen hart? Meint Jesus das hier wirklich so? Ja, Jesus meint das so. Denn Jesus ist Gott und Gott kann nicht lügen. Tatsächlich war es so, dass Jesus in erster Linie zu den Juden gesandt wurde. Er selbst wurde in eine jüdische Familie hineingeboren, er wurde jüdisch erzogen, er feierte die jüdischen Feste und er hatte jüdische Jünger. Das Volk Israel war das auserwählte Volk und deswegen beschloss Gott in seiner Weisheit zunächst, ihnen das Evangelium zu bringen durch seinen eigenen Sohn. Die Juden waren die Kinder Gottes und aufgrund seiner Erwählung dieses Volkes hatten sie das Recht, zuerst von Gott begnadigt zu werden. Beim ersten Lesen scheint Jesus ja zu sagen: Mir geht es nur um meine Kinder, nur um die Israeliten und alle anderen haben keine Hoffnung auf Gnade. Aber in seiner Aussage steckt viel mehr drin. In Vers 27 lesen wir: Lass zuvor die Kinder satt werden. Und dieses Wort zuvor, das ist hier ganz entscheidend. Denn dadurch wird deutlich, die Kinder kommen zuerst dran. Aber danach gibt es Hoffnung für die Hunde. Nämlich dann, wenn die Kinder satt sind. Das passt auch zum gesamten Alten Testament und zu vielem, was Jesus schon vorher gepredigt hatte. Auch wenn das Evangelium zuerst nur zu den Juden kam, und auch wenn im Alten Testament fast nur geborene Juden zum Volk Gottes gehörten, Gott will, dass Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen zu ihm kommen und ihn anbeten. Und das wird schon im Alten Testament deutlich. Wir haben eben in der ersten Schriftlesung Psalm 87 gelesen. Und dort erklären die Söhne Korahs hunderte von Jahren vor dieser Begebenheit, dass eine Zeit kommen wird, wo Menschen aus allen Völkern zu Gott gehören werden. Und dann nennen sie einige dieser Völker im Psalm 87, Vers 4. Ägypter, Babylonier, Philister, Menschen aus Kusch und Menschen aus Tyros. Paulus bringt diese neue Wirklichkeit im neuen Bund am Anfang des Römerbriefs sehr schön auf den Punkt. Er sagt dort, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann für den Griechen. Oder um es mit unserer Geschichte zu sagen, zuerst für die Kinder, dann auch für die Hunde. Jesus sagt hier zu dieser Frau, denn es ist nicht recht, dass ich mich über dich erbarme. Und da stellt sich die Frage, was für ein Recht haben wir eigentlich, von Jesus Gnade zu bekommen? Und die Antwort ist gar keins. Und das sogar auf zwei Ebenen. Erstens haben wir kein Recht, weil wir wie die Frau keine Juden sind. Wir stammen leiblich nicht von Abraham ab. Wir sind nur hinzugekommen zum Volk Israel. Ein Recht darauf hatten wir nicht. Wenn wir heute so auf die weltweite Gemeinde blicken, dann sind nur noch sehr wenige Menschen dort drin, die eigentlich Juden sind, die leiblich von Abraham abstammen. Und die allermeisten Menschen in den Gemeinden sind Heidenchristen, so auch bei uns. Wir finden das normal, aber das ist es eigentlich nicht. Denn eigentlich haben wir keinen Anspruch. Und Paulus warnt uns sogar am Ende von Römer 11 eindringlich davor, nicht auf die Juden herabzublicken. Es ist nicht recht, dass wir zum Volk Gottes gehören dürfen als Heiden. Es ist Gnade. Und Paulus sagt, ihr Heidenchristen, vergesst das niemals. Und die zweite Ebene, auf der es nicht recht ist, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben dürfen, dass wir zu Jesus kommen dürfen, das ist ein Punkt, der sowohl Juden als auch Heiden betrifft. Es geht um unsere Sünde. Jesus hatte das erwähnt in den Versen, die ich eben schon gelesen habe, die direkt vor unserem Predigtabschnitt stehen. Wer hat eigentlich Anspruch darauf, mit Gott Gemeinschaft zu haben? Das ist die Frage. Wir haben eben in der Gesetzeslesung Psalm 15 gelesen. Herr, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und die Antwort, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen und die Liste geht weiter und sie geht weiter. Die Frage an dich, hast du letzte Woche das auch nur annähernd gehalten? Und diese Frage, die geht an dich unabhängig davon, ob du Judenchrist oder Heidenchrist bist. Es ist nicht recht, sagt Jesus, und er hat Recht damit. Denn weder von unserer Herkunft her, noch von unseren Leistungen her haben wir das Recht, mit Gott Gemeinschaft zu haben oder von ihm Gnade zu bekommen. Ganz im Gegenteil. Aber auch dafür ist Jesus gekommen. Er starb wenige Monate nach dieser Begebenheit am Kreuz. Und auf beiden Ebenen, die ich eben geschildert habe, veränderte sich etwas durch das Kreuz. Nicht nur ein bisschen was, sondern ganz entscheidend was. Denn einerseits ist jetzt die Trennwand zwischen Juden und Heiden weggenommen. Wir könnten auch sagen, die Trennwand zwischen Kindern und Hunden ist weggenommen. Ich lese mal aus dem Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Dort beschreibt Paulus genau das als ein Geheimnis. Er schreibt, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden, also die Hunde, Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind, in Christus durch das Evangelium. Und daneben sind unsere Sünden ein für allemal am Kreuz weggenommen worden. Das ist die zweite Ebene. Im Hebräerbrief lesen wir, Jesus ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus hat uns also am Kreuz in sein Volk mit aufgenommen und uns die Sünden vergeben. Und trotzdem können wir jetzt nicht einfach hingehen und sagen, och, ich habe ein Recht auf das alles. Es ist und bleibt Gnade. Wir müssen uns immer wieder unsere eigene Unwürdigkeit vor Augen führen, wie Jesus das hier bei der Frau tut. Und dann reagiert die Frau auf das Gleichnis von Jesus. Anfang von Vers 28, sie aber sprach, antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr. Zwei Worte, die uns enorm viel über das Herz der Frau verraten. Jesus sagt, du hast kein Recht. Und sie sagt, damit hast du Recht, Jesus. Das ist der erste Schritt des Glaubens. Nachdem ich zu Jesus gekommen bin, stimme ich seinem harten Urteil über mein Leben zu. Und deswegen habe ich diesen zweiten Punkt auch genannt. Ein Mensch kann nur vor Gott bestehen, indem er Gottes Urteil über seinem Leben zustimmt, so wie die Frau das hier tut. Jesus sagt, du hast kein Recht. Und die Frau sagt, ja, das stimmt. Der Heidelberger Katechismus fragt in Frage und Antwort 2, was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Antwort, drei Dinge. Wir wollen jetzt nur auf den ersten Punkt hören. Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Das müssen wir erkennen, das müssen wir Gott bekennen, genauso wie die Frau es damals getan hat. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Drittens, ein Mensch kann nur von Gott bestehen, indem er Gott um Gnade bittet. Das sind die Verse 28b bis 30, und auch die lese ich nochmal. Die Frau redet, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen oder den Krümeln der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Die Frau hatte Jesus also zugestimmt. Aber damit hörte sie nicht auf, sondern sie flehte ihn um Gnade an. Sie wusste, ich habe zwar kein Recht, aber dieser Gott ist gnädig. Er hilft auch, wenn ich kein Recht habe. Und so sagt sie zu Jesus in Vers 28, und doch essen die Hunde unter dem Tisch die Krümel der Kinder. Es ist schön zu sehen, wie sie hier im Bild von Jesus bleibt, in diesem Bild von den Kindern und den Hunden. Es ist aber nicht nur faszinierend, wie sie den Faden von Jesus geschickt aufnimmt, sondern vor allem, wie sie dadurch weiter ihren großen Glauben zeigt. Und deswegen hilft Jesus ihr auch sofort. Er sagte nichts mehr. Er geht auch nicht erstmal mit ihr nach Hause und sagt, ich gucke mir das mal an und dann entscheide ich, ob ich vielleicht deine Tochter gesund mache. Er sagte einfach nur, um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Natürlich hatte Jesus sie nicht geheilt, weil sie so toll reden konnte, sondern weil er durch das, was sie sagte, erkannte, diese Frau hat wahren Glauben. Und dieser Glaube befreit. In diesem Fall befreit er das Mädchen von dem Dämon. So ein Dämon hält einen Menschen gefangen. Und so dient er auch ein Stück weit als ein Bild für den natürlichen Menschen, der weit weg ist von Gott. Dieser Mensch ist gefangen in seinen Übertretungen und Sünden. Und wenn wir uns dieses dämonenbesessene Mädchen, bildlich vorstellen, dann erschrecken wir uns wahrscheinlich. Aber ich habe schon einmal vor ein paar Monaten gesagt, dass dämonenbesessene Menschen einen riesigen Vorteil haben. Man sieht ihnen sofort an, dass sie kaputte und sündenbeladene Menschen sind. Wir Menschen haben ja gelernt, uns hinter unserer netten, erzogenen und bürgerlichen Maske zu verbergen. Aber bei so einem Menschen wie diesem Mädchen sieht man äußerlich ganz deutlich, wie es innerlich wirklich aussieht. Und auch wenn wir als Kinder Gottes niemals einen Dämon hatten, sind wir genauso wie dieses Mädchen heute frei. Frei von der Sklaverei der Sünde. Frei, um ein Leben zu Gottes Ehre zu leben. Und diese Befreiung gibt es damals wie heute eben nur durch wahren Glauben. Die Eingangsfrage und auch das Thema für die heutige Predigt ist: Wie kann ein Mensch vor Gott bestehen? Wenn man den Pharisäern gesehen, durch Anstrengung nicht. Die Antwort, die wir heute am Beispiel dieser heidnischen Frau gesehen haben: Wir können vor Gott bestehen durch wahren Glauben. Und damit stellen sich konkrete Fragen an dich ganz persönlich. Suchst du Jesus, so wie diese Frau ihn suchte, weil du weißt, dass nur bei ihm Hilfe zu erwarten ist? Bist du dir bewusst, dass du kein Recht hast und deine Hände leer sind? Und flehst du ihn um Gnade an, weil du davon überzeugt bist, dass er nicht nur ein gerechter Gott ist, sondern auch ein gnädiger Gott? Wenn du das von Herzen tust, dann hast du wahren Glauben. Und dann sagt Jesus auch zu dir, wie es an anderer Stelle tut: Geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir sind dann zwar auch als unwürdige Hunde losgelaufen. Und es wäre schon wunderbar gewesen, wenn wir nur täglich die Krümel vom Tisch bekommen würden. Aber Gott hat uns noch viel mehr geschenkt. Aus den Hunden wurden wir durch das Kreuz selbst Kinder. Und was das bedeutet, beschreibt der Apostel Paulus in Römer 8. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft oder der Kindschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Die Frau wollte Krümel, wie sie die Hunde unter dem Tisch bekommen. Was sie und was auch wir bekommen, ist ein Platz als Kind am Tisch. Und als Kinder sind wir Miterben. Und wir erben nicht nur ein paar tausend vergängliche Euros, wie wir es hier in dieser Welt tun, sondern wir erben ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Das ist Gnade. Das ist Jesus. Amen.